Ich bin ganz knapp gekommen, weil ich mich einem Thema gewidmet habe, was dann immer größer geworden ist. Oder das Thema ist groß und ich habe entdeckt, dass es so groß ist und ist immer größer geworden bei mir. Und deswegen bin ich jetzt ganz knapp noch gekommen, weil ihr noch ein paar Sachen rausziehen wollt, die ich für ganz wichtig erachtet habe. Was ist das Thema, was so groß ist? Naja, das Thema ist Segen. Ich weiß nicht, ob jemand was damit anfangen kann, mit dem Wort Segen. Ist ein Riesenthema. Ist ein Thema, was auch natürlich auch in der Gesellschaft ein Riesenthema ist. Wenn du heute von Segen redest, ich tue immer meine Facebook-Freunde, also ich habe Facebook-Freunde, aber Basketball und viele andere Triathlon, wo ich halt irgendwie, ich habe Freunde in Amerika, da halte ich noch Kontakt, das ist eine ganz tolle Sache. Dadurch haben wir meine Basketball-, Triathlon-, sonstigen Freunde, die jetzt Gott nicht kennen, auch eine Möglichkeit, vielleicht Bibelverse zu lesen oder von mir Geburtstagswünsche und Segenswünsche zu bekommen am Geburtstag. Und interessanterweise freut sich da jeder drüber. Ja, also irgendwie ist das was Gutes, was. Also so ein Segen von Gott. Ja. Also auch bei den Menschen in der Welt. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich wollte schon lange mal da einfach mal drüber reden. Dachte ja, okay, heute packe ich es an. Ja. Und nächsten Sonntag packe ich es an, habe ich mal gesagt. Und ja, was ist Segen? Ihr kennt bestimmt diese ganzen Gottesdienste, die es im Frühjahr gibt, wenn Motorräder und Autos gesegnet werden oder Feuerwehrwagen oder was auch immer. Ja. Da gibt es ja viele Dinge, die da mittlerweile gesegnet werden. Da kommt dann meistens ein katholischer Priester mit dem Weihwasser und sagt dann noch vielleicht einen Bibelvers, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, irgendeinen lockeren Spruch. Ja, und da kommen viele Leute. Da kommen wirklich viele Menschen, Motorradfahrer, Autofahrer. Die kommen dahin und lassen ihre Wagen segnen, in der Hoffnung, dass ihnen irgendwie auf irgendeiner Art und Weise etwas Gutes passiert dann. Also, oder nicht passiert, was Schlechtes gar. Das ist so die Hoffnung, die so dahinter steckt gar. Und irgendwo hat es etwas so mit Zauber und mit Magie mit sich bei den Menschen. Ja. Sie denken, sie gehen dahin, da kommt der Wasser drauf und ein autorisierter Priester sagt er etwas, macht er etwas, ist irgendwie von Gott autorisiert und dann passiert mir etwas Gutes. Und das ist wirklich ja, fast reine Magie. Ja. Das hat mit dem Segen, der in Gottes Wort beschrieben wird, rein gar nichts zu tun, außer das Wort selbst. Und das muss uns ganz klar sein. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich war früher ja in der katholischen Kirche, da gibt es dieses Ave Maria, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, ja. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und so weiter. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Das Wort, was da dran steht, wird im Neuen Testament hauptsächlich mit gesegnet übersetzt. Und dieser Ausspruch oder dieses Gebet, was da zu der Maria gesprochen wird, ist ja etwas, das, wenn man jetzt zum Beispiel beim Beichten war, so ging es mir, da hat zu mir mal der Priester gesagt, 15 Mal Ave Maria sprechen, ja. Und dann ist es wieder gut mit dem, was du da jetzt gemacht hast oder gedacht hast oder so. Ich habe das halt so mitgenommen. Ich habe das tatsächlich gemacht, gell? Also so ganz, aber ganz schnell und so. Also ich habe mich da jetzt nicht drauf konzentriert, was er da sagt. Und da sagt eigentlich, Gottes Wort ist eigentlich nicht gut, wenn du so etwas machst. Ja. Weil das hat eigentlich nichts mit dem eigentlichen Beten zu tun, gell? Gott ist da sogar ganz krass, er sagt da in seinem Wort, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ja. Das heißt, wir sollten uns gut überlegen, wenn wir etwas von Gott oder zu Gott reden. Ja. Und deswegen aber, ich möchte da mal ganz kurz reingehen, der Vers, auf den hier dieses Ave Maria Bezug nimmt und wo man das hergeholt hat, ist aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 1, Vers 42. Das ist, als die Maria, die Elisabeth besucht, die Maria, die den Herrn Jesus auf die Welt gebracht hat. Und es geschah, Als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Ist fast wörtlich das, was hier in diesem Ave Maria gesprochen wird. Also die haben das schon aus der Bibel geholt, aber natürlich völlig falsch irgendwie verwendet. Aber was heißt dann Segen? Ich habe mir mal angeschaut, wo es im Alten Testament verwendet wird, was es da auf Hebräisch bedeutet und was es auch im Griechischen bedeutet, also das Wort, was da dran steht. Im Hebräischen heißt das Wort Beraka. Und da gibt es auch dann einige Namen davon. Baruch kennt ihr, ein Schriftgelehrter aus dem Alten Testament, habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Baruch heißt der Gesegnete. Und dieses Wort Beraka oder Baruch oder Abwandlungen davon als Verb, das kommt von dem eigentlichen Wort Knie und sich beugen. Also sich unter Gott beugen daher. Und daher kommt dieses Wort. Und das ist ganz wichtig, dass man das so ein bisschen versteht. Also das Knie wird gebeugt oder das gebeugte Knie. Das griechische Wort, auch wieder in Abwandlungen davon, heißt eulogeo. Eu, wisst ihr mittlerweile, ist was Gutes. Also das Gegenteil von dis. Also was Gutes. Eu heißt was Gutes. Gibt es eine englische Gruppe, ist mir gerade eingefallen, Musikgruppe, die heißt Eurythmics. Guter Rhythmus. Und so muss man das auch verstehen. Das Logeo, kennt ihr auch, Logos, Wort. Also ein gutes Wort. Das ist die direkte Übersetzung, wenn das Wort Segnen im Neuen Testament vorkommt. Das andere Wort, was nicht so häufig verwendet wird, ist Danken. Also dafür wird das auch noch hergenommen, das Eulogeo. Und Preisen. Oder gepriesen seist du, also Eulogeo. Aber hauptsächlich wird es mit Segnen übersetzt. Und das halten wir uns mal so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich jetzt mal mit euch mal durchgehe, wo dieses Wort Segnen und Segen und gesegnet in der Bibel vorkommt. Haltet euch das im Hinterkopf. Also das, die Knie beugen, in Klammer unter Gott, und ein gutes Wort zusprechen im Neuen Testament, im Griechischen. Wann kommt das Wort Segnen oder das erste Mal vor? Das ist immer, machen viele so ein bisschen Theologie draus, finde ich sehr gefährlich, weil gerade da ist es jetzt nicht so von Riesenbelang, gell? Weil wer wird hier zuerst gesegnet? Wer weiß das? Wer wird in der Bibel zuerst gesegnet? Wer oder was? Wer weiß das? Das könnte jetzt so eine Bibelquiz-Frage sein. Wer möchte sich outen? Wer weiß das? Ist richtig, also ist ganz vorne in der Bibel. Also da sind wir recht, das ist im ersten Buch Mose in Kapitel 1. Aber eben nicht Adam, sondern die großen Seeungeheuer, alles was im Wasser lebt und die Vögel nach ihrer Art. Und da heißt, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Also die Seeungeheuer, Haie, oh, okay. Aber er segnet dann in der Folge natürlich auch gesegnet. Seid ihr die Menschen und auch den siebten Tag, also zur Ruhe, kommt Gott von seiner Schöpfung. Also da kommt es das erste Mal vor, gesegnet. Ja. Und das macht dann auch wieder Sinn, wenn wir jetzt die hebräische Übersetzung hernehmen. Er beugt die Schöpfung unter sich. Ja? Er sagt der Schöpfung, ihr seid unter mir. Das hat bei uns in der heutigen Gesellschaft, unter jemand zu stehen, einen ganz schlechten Klang. Aber nicht bei Gott. Der Gott, der gut ist, der Gott, der Liebe ist. Wenn du unter dem bist, das ist etwas Gutes. Etwas Wunderbares. Und insofern ist, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, was das Wort Segen und mit Beugen eigentlich bedeutet. Das ist etwas Wunderbares, etwas sehr, sehr Gutes. Unter die gute Hand Gottes sich beugen. Der eigentliche Segen, unter dem wir übrigens auch heute noch stehen, und über das möchte jetzt sprechen, steht im 1. Mose in Kapitel 22. Vielleicht können wir die Stelle gerade aufschlagen, weil es wirklich eine Schlüsselstelle ist, um diesen Segen, von dem in der Bibel die Rede ist, zu verstehen. Was war das für eine Situation, aus der ich jetzt lese? Das ist die Situation, als der Abraham mit seinem Sohn Isaak in die Wüste ging, um ihn zu opfern. Und Abraham bereit war, das zu tun. Und Gott einschreitet und sagt, tu es nicht. Jetzt weiß ich, dass du mir gehorchst. Und wir wissen es auch. So hingegeben war Gott, war Abraham Gott, dass er seinen Sohn gegeben hätte. Und wir lesen im Neuen Testament, im Hebräerbrief, dass der Abraham geglaubt hat, dass er ihm aus dem toten Isaak, den er geopfert hätte, ihn wieder lebendig machen könnte. Das lesen wir im Neuen Testament, weil wir sagen, ja, wie brutal, Gott will doch keine Menschenopfer. Nein, aber so gehorsam und Gott hingegeben war der Abraham. So, und jetzt lesen wir, und der Engel des Herrn, Entschuldigung, Kapitel 22, Vers 15, und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Wir merken schon, da steckt auch ein bisschen was schon von dem Begriff drin im Neuen Testament. Also er sagt dem Abraham zu, dass er Zeit seines Lebens unter ihm sein wird, gebeugt, seine Knie gebeugt sein unter Gott, diesem guten Gott. Und er sagt ihm gleichzeitig gute Dinge zu, also Eulogeos. Das macht er hier. Und wenn Gott etwas sagt, dann gilt es. Weißt du, wir sagen manchmal Dinge dahin und halten sie dann manchmal nicht. Vielleicht meinen wir es manchmal gar nicht so und sagen schnell etwas dahin, aber wenn Gott ein Wort spricht, dann wird das eintreffen. Und das ist beim Abraham eingetroffen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, warum ich auch gesagt habe, von diesem Segen, in diesem Segen leben wir heute noch. Und da heißt es in Vers 18, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und jetzt ganz, ganz cool, tut mal auf die Grammatik achten. Was steht da? Vielleicht könnt ihr mal jetzt nochmal sagen, ihr habt jetzt kurz zugehört, bitte nicht mehr reinschauen in den Text, jetzt möchte ich mal hören. Und ihr sagt mir jetzt, was steht da richtig da? In deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Steht es da? Steht es da? Wer mag mal strecken, dass das da steht? Oder was steht da? In deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Okay? Aber ich habe jetzt nicht viel Handy gesehen. Das heißt, ihr schlaft alle, oder? Okay. Das heißt, sie werden sich segnen. Da ist noch eine Aktion gefragt, weißt du? Wenn du dich labst an einem guten Essen, du labst dich an einem guten Essen, dann bist du derjenige, der aktiv isst, weißt du? Und das kommt noch mit dazu. Aber Gott tut in Abraham, er sagt ihm, das ist eine Verheißung. In deinem Samen, also aus Israel heraus, wird ein Same kommen. Und da werden sich alle Nationen der Erde segnen, werden gesegnet werden. Ja. Das ist super, oder? Werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und das sind wir heute. Wenn wir hier sitzen und Herrn Jesus in unserem Leben aufgenommen haben, dann sind wir gesegnet in diesem Samen von Abraham. Das ist unglaublich, oder? Und das ist schon eine Verheißung, die eingetroffen ist. In Jesus Christus. Wir sind unter diesem guten Gott gebeugt. Und wir haben das ganz freiwillig gemacht, oder? Oder ist jemand da, der gezwungen wurde von jemandem? Dann muss ich sagen, sorry, dann gehörst du nicht mehr an Jesus, weil du musst das ganz aus freier Entscheidung deines Herzens tun. Ganz wichtig. Es war natürlich so, und damit hat der Abraham von Gott eine Autorität bekommen. Er war ein Stammvater, letzten Endes von Israel, Jakob. Und er hat diese Autorität von Gott bekommen und musste sie als ein Stammvater, und es war in den jüdischen Familien so Sitte, dass der Stammvater, der Vater, seinen Kindern und seiner Familie den Segen weitergegeben hat. Da gibt es dann eben diese interessante Geschichte, wo zum Beispiel, wo der Segen dann weitergegeben wird vom Isaak an Jakob und Esau. Kennt ihr die Geschichte, oder? Ja? Wo der Jakob sich einschleicht und so tut, als wäre der Esau, weil er weiß, der Isaak, sein Liebling ist nicht er, nicht der Jakob. Obwohl seine Mutter auf Verheißung von Gott bekommen hat, dass er derjenige sein wird. Aber Isaak hätte glatt den Falschen. Ja, aber interessant, ja, wie das so läuft, wie die Menschen da meinen, Gott manipulieren zu können. Ja. Letzten Endes hat Gott einen Plan gehabt. Aber interessant ist, er gibt dann diesen Segen weiter, der Isaak, alles, was er gewusst hat von Abraham. Er gibt den so weiter. Und als er merkt, es war der Falsche, als der Esau zu ihm kommt, da ist er todunglücklich, persönlich. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Wir lesen nicht viel darüber, ob Isaak seit seines Lebens noch begriffen hat, dass eigentlich das Gottes Wille war, dass der Jakob derjenige sein wird. Das weiß ich nicht. Steht so nicht drin, gar. Aber es war definitiv Gottes Wille. Und er hat tatsächlich diese ganzen Verheißungen, die auch dem Abraham zugesprochen worden sind, bekommen. Ja. Die ganzen materiellen Segnungen. Dass er reich sein würde, dass er Nachkommenschaft haben würde, dass er Vater einer großen Nation werden würde, hat er alles bekommen. Und Isaak hat ausgerufen, dem Esau gegenüber, ich kann nicht den Segen zweimal geben, geht nicht. Er hat ihm einen anderen Segen gegeben. Aber das war von Gott so gewollt und von Gott als Autorität so weitergegeben. Und das hat aber nichts damit zu tun, wie gesagt, mit irgendeinem Zauberspruch oder so. Verstehst du, dass der jetzt irgendein X-Beliebiger hätte kommen können und hätte von Gott diese Autorität wahrnehmen können und die ganzen Segnungen mitnehmen können? Nein. Und das hat der Esau jetzt zum Beispiel nie begriffen. Ja? Er war ein Mensch, der so richtig in der Welt gelebt hat, der auf seine Stärke vertraut hat, der gern gejagt hat. Und er hat sich nicht groß um Gott gekümmert. Ja? Und der Esau hat etwas ganz falsch verstanden. Ich möchte mit euch mal die Stelle mal aufschlagen, weil wir vielleicht in der Hinsicht auch manchmal etwas falsch verstehen. In Kapitel 27 vom ersten Buch Mose lesen wir diese Geschichte, die ich gerade beschrieben habe. In Vers 41 heißt dann, und der Esau war dem Jakob Feind, wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Verstehst du? Er wird durch ein Verbrechen, durch einen Mord, wird er dafür sorgen, dass der Segen auf ihn kommt. Merkt ihr, er hat irgendwo... Er denkt Magie und nicht Gott. Er denkt Zauberei, das ist etwas, was ich bekommen kann und manipulieren kann und so. Weißt du, Gott kann man manipulieren und das, was er gibt, sowieso. Nein, nein, das kann man eben nicht. Gottes Segen hat etwas damit zu tun, nicht etwas, Entschuldigung, alles damit zu tun, dass ich mich unter Gott beuge, Knie beugen. Das ist der Punkt, das ist die Übersetzung von Segen. Und das hat der Esau leider nicht begriffen. Ja. Er versteht Gottes Plan nicht. Interessant ist, wenn von Segen auch in dieser Übergangsphase in den Evangelien, wo jetzt der Heilige Geist noch nicht gekommen war, wenn wir da von Juden hören und lesen, zum Beispiel von dem Simeon, also wir haben auch einen Simeon in der Gemeinde, der kleine Bub, damals gab es auch einen Simeon, und diesem Simeon ist die Verheißung gemacht worden, da lesen wir in Lukas 2, Vers 28 davon, ich würde es euch vorlesen, braucht ihr nicht mit aufschlagen, könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, dem Simeon eine Verheißung gemacht worden. In Vers 26 heißt, und ihm, also dem Simeon, war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen würde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, er segnete Gott übrigens, also die Übersetzung des Loben, da steht Eulogos, ja? Also gut, er redet gute Worte zu Gott. Nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Er segnet oder lobt Gott. Es ist eine prophetische Rede, die er hier macht, die er vom Heiligen Geist gesagt bekommen hat. Und er ist dann, weil Gott es auch ihm verheißen hat, auch heimgegangen. Wir lesen von der Elisabeth. Ich habe vorhin schon den Vers schon vorgelesen in Kapitel 1, Vers 42, wo auch der Heilige Geist die Elisabeth bewegt hat und das Kind in ihrem Leib gehüpft ist. Wer schon mal schwanger war von den Frauen, die wissen das, dass das Kind sehr wohl hüpfen kann im Bauch, oder? Das bewegt sich ziemlich. Ja. Vom Heiligen Geist bewegt und hat diese Aussage getroffen. Ja. Gesegnet bist du unter den Frauen. Also gesegnet, also von Gott gut auserwählt. Und wir merken schon, dass was das für eine Bedeutung hat, weißt du? Das hat nichts mit einem Zauber, nichts mit einem Übergeben von irgendetwas zu tun. Gar nee. Das ist auch nicht etwas, das kannst du nicht mit Geld kaufen, das kannst du nicht mit Gewalt erwerben, sondern das kannst du allein unter das sich beugen, unter dem Willen Gottes, unter diesem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, bekommen. Wir können das heute bekommen in Jesus Christus. Und da sind wir schon jetzt ganz im Neuen Testament. Es heißt in Hebräer 6, Vers 14, das möchte ich ganz kurz bloß aufschlagen. Also ich habe relativ viele Bibelstellen, muss die aber, ja deswegen, ihr müsst nicht alle aufschlagen, aber da ist in Hebräer 6, Vers 40, da wird nochmal Bezug genommen auf Abraham, auf diese Verheißung. Und diesen Segen. Und dass alle Nationen sich segnen werden in diesem Samen, also in Jesus Christus, das wissen wir heute. Und er sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Das hat er zu Abraham gesprochen und geschworen. Und in Galater 3, Vers 8 bis 9, da lesen wir die Bedeutung für uns. Da heißt es, die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden sich segnen alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also aus Glauben an Jesus Christus. Das können wir in Apostelgeschichte 3, Vers 26 nachlesen, dass Jesus Christus derjenige ist, der Same aus Israel, aus Abraham ist, der zum Segen sein wird für alle Nationen. Deswegen sitzen wir heute hier. Gott hat gute Dinge für uns gesagt. Wir haben uns gebeugt unter ihn. Unter diesem guten Gott, der so mächtig ist. Wo wir uns 100% drauf verlassen können. Wir können ihm 100% vertrauen. Weißt du, wem kannst du 100% vertrauen? Also ich vertraue nicht einmal 100% meinem Auto. Das, obwohl es ein deutscher Ingenieur gebaut hat. Ich habe immer ein mulmiges Gefühl, wenn ich in ein Flugzeug einsteige. Obwohl so fähige Leute wie der Ephraim da dran konstruieren. Da habe ich immer ein mulmiges Gefühl, weil es könnte ja doch was passieren. Aber bei Gott brauche ich das nicht. Auf Gott kann ich mich 100% verlassen und unter ihn beugen, ihm vertrauen. Wir sind gesegnet, wir sind unter Gottes Hand. Jetzt sagst du ja, okay, wir sind jetzt in diesem Segen, den Abraham gesprochen hat, aber diese ganzen guten Dinge, an wie kommen wir dahin? Weißt du, diese guten Dinge, die Gott, dem Abraham hat er ganz konkrete materielle Dinge versprochen. Aber was hat er uns versprochen? Wie komme ich an den Segen Gottes? Das ist ja schon nochmal eine entscheidende Frage, gell? Also die Frage habe ich mir nicht gestellt, muss ich sagen, als ich mich frisch bekehrt habe, habe ich mir die Frage gar nicht gestellt. Sondern ich war da so glücklich, dass ich Jesus erkannt habe, da war ich einfach froh, dass ich ihm jetzt gehöre. Und ich habe gar nicht gefragt, was ich irgendwie kriege, sondern mir war klar, er wird mir alles irgendwie, weißt du, das hätte ich jetzt nicht so formuliert, weil da ging es nicht darum, was ich kriege. Das ging mir gar nicht darum, ich war einfach glücklich, dass ich bei ihm bin und dass ich ihm gehöre. Das war für mich das Allergrößte in dem Punkt. Und alle anderen Punkte waren die Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, ja, wie komme ich an die Segnungen Gottes? Das ist eigentlich eine falsche Frage. Gell? Aber ich möchte sie trotzdem beantworten, diese falsche Frage. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also erstens, wie sind wir gesegnet? Wie kommen wir an diese guten Dinge, die Gott uns verheißen hat? Wie kommen wir an diese gute Beziehung? Dass wir eine Beziehung mit Gott haben. Durch Jesus Christus, in Christus. Wie sind wir gesegnet? Mit welchen Segnungen? Mit welchen guten Dingen? Ja, mit allem. Weißt du, da fehlt nichts. Du musst nicht nochmal extra bitten, Gott, schenkt mir das auch noch und schenkt mir die Gabe auch noch. Nein, es ist alles da. Weißt du, das ist nicht so wie halber zur Tür reinkommen in das Haus Gottes und der Fuß irgendwie draußen lassen oder so irgendwie, ja du bist schon der Mannschaft, aber du gehörst eigentlich nicht richtig dazu, du bist nicht gut genug oder sonst irgendwas. Nix, voll dabei in dem Moment, wo du Jesus anvertraut hast, sind dir deine Sünden vergeben worden, bist du gerechtfertigt worden und gehörst du zu Gott, zu Gottes Haus, zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib. Und Jesus ist das Haupt davon. Und das ist super. Also wenn ihr immer, das müssen wir wirklich viel öfter lesen, was da im Epheserbrief steht. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das war heilig und tadellos sein. Er hat uns auserwählt für Heiligkeit und ein tadelloses Leben. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Also wir sind Kinder von ihm. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Da können wir, lest das mal daheim durch. Das ist so erbauend, wenn ihr das lesen. Erste Kapitel Epheserbrief. Und dann seht ihr, was ihr alles habt. Weißt du, aber als Kind von ihm, wenn du das begriffen hast, dass du sein Kind bist, dann fragst du eigentlich nicht, was kann er nur haben. Weißt du, der Simeon, das ist schon ziemlich ein Feger, manchmal. Ich bin überzeugt, dass ihn seine Eltern alles, was er braucht, geben. Bin überzeugt, weißt du, das Kinder tun manchmal unmögliche Forderungen so an ihre Eltern stellen. Papa, das will ich auch haben. Warum? Weil sie ihren Eltern absolut vertrauen. Weil die tun ihnen ja nur Gutes, die lieben sie, weißt du? Eltern lieben ihre Kinder. Und die Kinder spüren das. Und das, als kleines Kind mit 2 Jahren hast du ja keinen Durchblick, ob jetzt der Papa dir da jetzt so ein Flugzeug kaufen kann, wo der Papa, ich möchte auch so ein Flugzeug haben am Flughafen. Also, weißt du? Klar, traut sie ihm zu. Und so ist es auch, wenn wir Kinder werden von unserem großen Gott, durch Jesus Christus. Wir trauen Gott zu, dass er uns alles schenkt. Wir machen uns da gar keine Gedanken drüber. Und das Schöne ist, er ist nicht limitiert wie die Eltern, sondern er ist allmächtig. Und er liebt uns mit der Liebe, wie die Eltern und Mütter selbst ihre Kinder nie lieben werden können. Klar. Obwohl er manchmal die Mutterliebe mit seiner Liebe auch vergleicht. Klar. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also ewig, verstehst du? Nicht nur hier auf der Erde. Jetzt ist die Frage, wie segnen eigentlich Menschen? Weil wir lesen auch davon, dass Menschen segnen. Ja, wissen auch, dass es auch mit Danken übersetzt wird. Oder da möchte ich zuerst einmal eine Begebenheit auch nochmal mit Jesus und seinen Jüngern rausziehen. In Lukas 24, vielleicht können wir das gerade mal aufschlagen. In Lukas 24. Weil dadurch erhalten wir eine ganz blitzsaubere Definition von Segnen. Das ist diese Begebenheit, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg ist, in Bethanien, und er in Lukas 24, Vers 50, Jesus hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, also immer wieder dieses Eulogos, also gut Wort sprechen, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Warum waren sie jetzt mit großer Freude? Weil als Jesus schon mal gegangen ist, waren sie tief traurig. Weil erinnert ihr euch, wo er gesagt hat, er muss von euch gehen und so weiter. Waren sie eigentlich traurig und Jesus, geh nicht und so. Und da sind sie voll Freude. Naja, das können wir aus dieser Bibelstelle nicht herausfinden, aber zum Glück ist die, was ist zum Glück? Gott sei Dank, ist die Bibelstelle, erklärt, was da passiert. Und dann wissen wir, warum sie große Freude haben. Das steht in der Apostelgeschichte 1, in Versen 4 bis 9. Das ist genau die Szene, als Jesus in den Himmel auffährt. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Das ist die Situation. Deswegen haben sie sich gefreut, weißt du? Er ist zwar weg, aber er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, der Heilige Geist wird auf euch kommen, ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, stell dir mal vor, ich weiß nicht, das kann man sich nicht vorstellen, ne? Dass du bei deiner Bekehrung Jesus persönlich gesehen hättest. Also für mich war es sehr real damals, als ich mich bekehrt habe, dass irgendwie wenn Gott im Raum gewesen wäre, wo ich das für mich gemacht habe. Aber hier stehen die Jünger mit Jesus und sehen ihn und er wird vor ihren Augen aufgenommen in den Himmel und er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du, das hört sich, also wenn du das erstmal liest, ist das ein bisschen eine Last. Aber wenn der lebendige Gott in Jesus Christus das zu dir sagt, dann ist es keine Last mehr. Dann ist es eine Berufung, wie wenn du der beste Job der Welt bekommen hättest, weißt? Und der größte Lohn dafür, den kein Bill Gates oder sonst etwas auf dieser Welt bekommt. Und so lässt sich dieses Wort Eulogios oder dieses Wort Segnen hier erklären. Jesus sagt ihnen herausragende, gute Worte, was ihre Aufgabe sein wird, ihre Berufung sein wird. Weißt du, das ist nicht so Magie. Er segnete sie und jetzt passiert etwas mit ihnen. Sie werden 3 Meter groß oder haben ein Selbstbewusstsein oder sonst was. Nein. Er sagt ihnen, was geschehen wird. Er sagt ihnen gute Dinge. Er sagt, wie er schon mal zu ihnen gesagt hat, mein Vater und ich werden kommen und eine Wohnung in euch machen. Johannes Evangelium. Und das ist dann, wenn der Heilige Geist kommt. Verstehst du? Das sind Dinge. Vorher war er begrenzt als Mensch. Auf die Menschen, weißt du, er konnte auch nur reden von hier bis zur Wand. Und darüber hinaus, für die in der Küche muss man es verstärken. Also er war begrenzt mit den Dingen, mit seiner Stimme. Nachher würde er nicht mehr begrenzt sein für die Menschen, die ihn aufnehmen, wo er und sein Vater durch den Heiligen Geist in sie einziehen würde. Das ist großartig. Das ist dieses Eulogos und deswegen freuten sie sich. Und das ist das Wort für segnen. Das hat nichts mit Magie, nichts mit irgendwelche komischen Sachen zu tun. Halten wir das fest. Das Thema verführt, ausführlich zu werden. Entschuldigung. Ja, wie sollen wir segnen? Ich möchte erst mal drüber sprechen, wie wir nicht segnen sollen. Johannes 12, Vers 13. Als der Herr Jesus in Jerusalem einzieht, lesen wir, dass die Volksmenge, die sich um ihn gesammelt hat, während er auf dem Esel einzieht, Palmzweige nehmen, hinausgehen ihm entgegen und schrien, Hosanna! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Das Wort für gepriesen heißt Eulogos, also gesegnet. Oder wie auch immer, was für ein Wort du einsetzen willst. Also die Menschen sagen, er ist gut, das ist der König Israels. Das sind gute Worte, die sie sprechen. Aber wenn wir lesen, dass ein paar Kapitel weiter hinten dieselben Menschen, wir lesen, dass das dieselben Menschen waren, kreuzige den. Das waren keine Eulogos mehr. Das war ein Fluch. Das ist übrigens auch etwas, was im Alten Testament oft Segen und Fluch sehr nahe beieinander ist, ja. Und wir Menschen können wählen, so wie Josua damals Volk Israel vor die Entscheidung gestellt hat. Wollt ihr Gott nachfolgen oder wollt ihr euren eigenen Dingen nachfolgen? Wollt ihr eure eigenen Wünsche zu eurem Gott erheben oder wollt ihr Gott gehören? Sie haben das einfach so gemacht. Also du kannst ja Eulogos machen, ohne dass du das meinst. Du kannst Motorräder Eulogos, du kannst Feuerwehrautos Eulogos. Das hat kein Herz, kein Geist Gottes, gar nichts dahinter. Keine Verheißung Gottes schon gleich gar nicht. Und jetzt kommen wir ein bisschen näher. Wir sollten auch nicht sein wie im Jakobusbrief, lesen wir davon, 3, Vers 9. Wovon der Zunge die Rede ist, was die Zunge anrichten kann. Die Zunge kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist voll tödlichen Gifts. Und heißt, mit ihr preisen wir den Herrn, also Eulogos, mit ihr segnen wir den Herrn. Also wir reden gut von Gott. Weißt du, wir erzählen anderen Menschen von Gott und sagen, du musst unbedingt Jesus annehmen. Der hat mein Leben total verändert. Das ist super. Mit ihm wird dein Leben eine gute Wendung nehmen. Das sind Segensworte, die du da aussprichst. Und das sagt er hier. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen. Weißt du? Ja, der Sauern, der hat man schon wieder die. Oder der Depp nimmt man die Vorfahrt. Weißt du? Aber wir kriegen jetzt ein bisschen mit, was dieses Segenswort, weißt du? Was das bedeutet. Wie sollen wir uns verhalten? Bergpredigt. Segnet die euch fluchen. Die Menschen sagen böse Worte zu uns. Böse Worte. Also sie wünschen uns irgendwohin. oder Pfeffer wächst, sagt man bei uns in Deutschland. Das ist übrigens die wortwörtliche Übersetzung von Fluchen. Also irgendwo hinversetzen, wo es nicht schön ist. Aber egal. Segnet, die euch fluchen. Sagt, also, und Fluchen ist ja etwas Verbales. Kann auch ein Gedanke sein, der dann verbalisiert wird, natürlich. Aber wir sollen sie segnen. Wir sollen ihnen gute Worte entgegensetzen. Weißt du? Nicht mit gleicher Münze zurückzahlen und auch böse Worte sprechen. Nee, wir sollen segnen. Gute Worte reden. Das heißt segnen. Weißt du? Wir sollen ihnen trotzdem alles Gute wünschen. Wir sollen uns bedanken, wenn man für irgendwelche Dinge, die sie uns vielleicht können wir sagen, danke für die Kritik, gell? Ich werde drüber nachdenken, gell? Und das wirklich meinen. Weil wir wissen, dass sie eigentlich verlorene Menschen sind, die unter der Fuchtel Satan stehen, wo sie gar nicht anders können. Und deswegen können wir das. Das können wir aber nicht aus uns heraus, aus unserer eigenen Kraft, sondern weil Gott selber in uns ist, weil wir in ihm alle himmlische Segnungen erhalten haben. Wir haben Gott in uns. Etwas Größeres gibt nicht. Und aus seiner Kraft heraus können wir so tun. Können wir gute Worte sprechen, auch wenn wir verflucht werden. Freundlich reden, da wo andere nicht freundlich zu dir sind. Wir segnen, ein weiterer Punkt, 1. Korinther 10, Vers 16, wir nehmen den Kelch mit Danksagung. Also das, was wir in der ersten Stunde feiern, dass wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus uns aufgetragen hat, was wir tun sollen. Da heißt, wir nehmen den Kelch mit Danksagung. Also, Eulogos. Was machen wir in der ersten Stunde? Weißt du, wir stehen auf und erzählen, wie groß Jesus ist. Wir machen gute Worte. Wir erzählen, wie er uns erlöst hat. Wir danken ihm für die Erlösung. Weißt du, das sind Eulogos, das sind gute Worte, die wir da tun. Und das ist Segnung, wir segnen diesen Kelch, dieses Erinnerungsmal, was er uns gelassen hat, dieses Gedächtnismal. Und 1. Petrus 3, Vers 9, das möchte jetzt die letzte Bibelstelle, die ich noch mit euch aufschlagen möchte. Vielleicht lesen wir Vers 8 noch, dann haben wir da Zusammenhang. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet Eulogos. Also, weil ihr dazu berufen worden seid, zu segnen. Nö, das soll man tun. Ja, das ist richtig. Sondern, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Welchen Segen? Diesen Segen von Abraham, der weitergegeben worden ist. Durch den Samen von Abraham, Jesus. Und in Jesus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Und dieses Erbe haben wir. Und dieses himmlische Erbe haben wir auch jetzt schon. Auch wenn wir es nicht sehen. Und da werden wir eines Tages mal in diesem himmlischen Erbe, das werden wir einziehen. Und deswegen werden wir aufgefordert zu segnen, deswegen werden wir aufgefordert gut zu reden, deswegen werden wir aufgefordert freundliche Gedanken in unserem Herzen und dann auf unserer Zunge zu haben. Gute Gedanken und gute Worte auf Deutsch zu segnen. Wenn andere uns angehen, und dann ist es nämlich nicht mehr so einfach, verstehst du? Hier unter uns ist es leicht und schön und wir sind irgendwie, der Gottesgeist ist unter uns und da ist es einfach. Aber wenn du dann in der Welt draußen bist, da ist es gar nicht so einfach. Und gerade da möchte der Herr, dass wir uns dann erinnern, dass wir dieses himmlische Erbe fest in uns haben. Dass sein Geist in uns auch die Kraft gibt, dass wir anderen Menschen gute Worte entgegnen können, wo sie uns fluchen oder böse Worte entgegenschleudern. Ich denke, das ist eine großartige Sache und ich wollte am Ende auch, wie gesagt, es wird auch oft in der christlichen Welt einfach diese Geschichte mit dem Segen viel zu sehr als so eine materielle, kann es jetzt sagen, oder fast magische Sache irgendwie betrachtet. Es ist sie nicht. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen in dieser kurzen Zeit rübergekommen. Aber was wir sagen dürfen und auch anderen Menschen tun dürfen, sie zu segnen, heißt, ihnen die Worte von Jesus weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben, das Wort des Lebens weiterzugeben. Weißt du, das ist Segnen, das ist gutes Reden. Und den Menschen, die ihn schon kennen, dürfen wir uns daran erinnern, also uns segnen, ein gutes Wort sprechen und sagen, Mensch, wir gehen jetzt in die Woche raus und wir dürfen wissen, dass die Liebe Gottes mit uns ist. Wir dürfen wissen, dass er uns die Kraft gibt, aus ihm heraus zu leben. Wir dürfen wissen, dass wir Menschen sind, die ein himmlisches Erbe haben. Das ist ein Segenswort sprechen und einen Segen jemandem zugestehen. Ja, und das dürfen wir tun. Wir können in die Welt gehen und können für die Menschen, die heute noch aus den Nationen sind, so wie wir auch aus den Nationen sind, ein Segen für sie sein. Sie können sich segnen in Jesus Christus aus dem Samen. Und wir sind eine Frucht von Jesus Christus. Und wenn wir das tun, wenn wir rausgehen und andere Menschen das tun, dann segnen wir sie, dann sagen wir ihnen ein gutes Wort. Und wer das Wort annimmt, der segnet sich in Jesus Christus aus Abrahams Samen. Amen.